frohen Stolzmonat Ihnen allen.
Stolzmonat hat wirklich den Pride Month zerstört.
Ja, der hat sich das Zeug doch intravenös schon vor dem Abflug gegeben.
Ne? Auf jeden Fall.
Sie haben wohl gedacht, sie würden jetzt hier den Megaterroristen festnehmen.
Merz holt sich die Kanzlerakte ab, ne?
Merz holt sich die Kanzlerakte ab. Da schmeißen die Leute so Hähnchen, so wirklich rohe Hähnchen eingetütet in Windeln.
In Windel, genau. Ja. Hähnchen mit Windel.
Macht so weiter und ihr zerstört euch komplett selber. Und genau das passiert.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donnerstag. Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit,
das Regenduett.
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Wow!
Was? 2 Wochen lang geübt.
Echt jeden
Morgens, mittags, abends und nachts.
Ja, es hat sich gelohnt.
Ja.
Ja. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski nach dieser kurzen Christi Himmelfahrtspause war es ja, ne? Ja, können wir leider auch nichts für, ne? Wenn frei ist, ist frei, ne? Da können wir uns nicht gegen wehren. War ja Vatertag, ne? Ja, und irgendwie ist es ja so, kaum ist mein Vater schon, feiert man den gar nicht mehr. Also zumindest das geht es ja mir so, ne?
Das ist uns beiden so aufgefallen.
Ja.
Damals, wie wir noch keine Väter waren,
ja,
da waren wir die Wilden.
Ja,
da und bist jetzt,
boah, da, ne, hast du hier hektoliterweise
der Dinge.
Ja, hektoliterweise das Bier weggesoffen und heute, ja, darf ich ausschlafen. Papa bleibt heute mal im Bett und tut nichts. Ne? Ja, es ist ja viel passiert in der Zwischenzeit. Ne? Man merkt das so richtig. Wieder eine andere.
Gestern war Fußball, glaube ich. Ich habe aber auch nichts gesehen. Du auch nicht, ne? Irgendwie war Länderspiel Deutschland-Portugal. Du hast auch nichts gesehen. Ronaldo, ich glaube 70 Jahre alt oder so, hat ein Tor geschossen.
Für wen?
Für Portugal, gegen Deutschland.
Portugal, gegen Deutschland. Wer hat gewonnen?
Und ich habe noch gedacht, wenn die Ronaldo, warum nicht wir Gerd Müller? Aber der ist aber, glaube ich, schon nicht mehr. Wird schwierig. Wird noch schwieriger als mit Ronaldo.
Ja, nee, das ist irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen.
Nee, also, ich habe heute gelesen, zwischen den ganzen Vorberichten von Chancellor Merz, wie er gut vorbereitet in Washington gelandet ist.
Das wird ja heute unter anderem das Thema sein. Da können wir uns ja während der Sendung auch schon ausführlich Gedanken machen, wie wir diese Sendung denn nennen werden, ja?
Deine Idee war gut. Wie war die noch gleich? Er holt sich den, was war,
Merz
holt sich die Kanzlerakte ab, ne?
Merz holt sich die Kanzlerakte ab. Ja, das kann ja sein, ne? Wissen wir ja nicht.
Ja,
ist ja sein Antrittsbesuch. Ja,
genau, sein Antrittsbesuch.
Ich meine, die haben ja
so, hier, da ist die Akte.
Die haben ja bis jetzt nur telefoniert und hier ab und zu mal eine SMS ausgetauscht. Die sind beide per Du, hört man ja. Ne? Er nennt ihn Donald, er nennt ihn Fritz oder Friedrich, ich weiß es nicht.
Also ich wüsste gar nicht, dass man mit einem Amerikaner nicht per Du sein kann, ja, weil die ja gar kein Sie haben. Ja. Das ist auch so ein Ding. Ne? Und ich glaube, Donald Trump hat auch sogar zu Angela Merkel Angela gesagt oder so.
Er
hat
Angela gesagt, ja. Und Miss Merkel oder so.
Und der tut jetzt so, als wenn das irgendwie was Besonderes wäre, wenn dieser Donald zu ihm Fritz sagt.
Es ist ja nicht er, der so tut. Es sind ja die deutschen Medien, die Medien, das tun. Ja. Also ich fand das ja gestern.
Aber übrigens, wir müssen das erklären. Ne? Die Kanzler, ich habe dir ja gesagt, du gestern die Sendung nennen wir Friedrich holt sich die Kanzlerakte ab. Und da habe ich doch gesagt, geht nicht, versteht nicht jeder. Ne? Die Kanzlerakte ist eine Verschwörungstheorie. Nee, ist keine Verschwörungstheorie.
Es ist keine Verschwörungstheorie.
Es ist eigentlich eine Sache, ich glaube, die hat Egon Bahr mal offenbart, der ja Kanzleramtsminister unter Willy Brandt war.
Richtig.
Und dann offengelegt hat, was viele immer schon vermutet haben, dass nach dem Krieg alle deutschen Kanzler mit Amtsantritt irgendein gewisses Dokument unterzeichnen müssen, dass Deutschland ja womöglich doch nicht so ganz souverän ist und in ewiger Treue zu uns und so weiter und so fort. Und was es entscheiden darf und was es nicht entscheiden darf, ist da, glaube ich, so ein bisschen auch noch festgelegt. Ne? Das war vorher zumindest eine Verschwörungstheorie. Ich weiß nicht, gibt es jetzt Leute, die sagen, das ist jetzt unwahr, was der Bahr damals gesagt hat? Wahrscheinlich auch. Also möglicherweise gilt es immer noch als Verschwörungstheorie. Jeder muss dann selbst entscheiden, ob sowas wahr sein könnte nach dem Krieg, ne? Nach dem verlorenen Krieg, ob Deutschland vielleicht bis heute vielleicht auch doch nicht ganz souverän ist. Aber falls es so ist, vielleicht bekommt er ja jetzt die Akte überreicht, ne? In Washington.
Oder auch einen Einlauf, man weiß
oder
es
oder auch einen Einlauf.
Also ich meine, die Erwartungen, die sind ja relativ hoch. Ja, also das
also
hat
unsere
man,
Erwartungen sind relativ
ja,
hoch.
Ja, aber nicht
auf
nur
den
unsere.
Einlauf.
Moment, nicht nur unsere. Also ich habe das ja, man beobachtet das ja im Netz und ich fand das auch gestern, wann habe ich das gehört? Gestern oder vorgestern im Radio, dass sich die Leute ja, also auch die Medien, die machen sich ja Sorgen. Ja, was erwartet denn dann da den Kanzler? Ja, weil man ja schon von diesen legendären Auftritten im Oval Office spricht und hat da Bezug genommen auf das Gespräch mit Zelensky oder mit dem Präsidenten aus Südafrika und die Befürchtungen sind natürlich da, okay, dass wohl auch Friedrich Merz da eventuell sein Fett wegkriegen könnte, insbesondere, weil ja der Vizepräsident J.D. Vance sich auf der Münchner Sicherheitskonferenz despektierlich gegenüber Europa / Deutschland geäußert hat, was jetzt zum Beispiel die Meinungsfreiheit angeht oder auch den Umgang mit Oppositionsparteien und so weiter. Da ist natürlich auch einiges zu kritisieren, was jetzt hier Deutschland angeht, beziehungsweise die deutsche Bundesregierung. Die Frage ist halt nur, ob das Thema sein wird. Ne? Und ich habe da so meine Zweifel. Also in der Bild-Zeitung hat man ja gelesen, dass J.D. Vance Stand jetzt voraussichtlich nicht dabei
ist. Das wäre natürlich super schade.
Das ist super schade, weil er da ja derjenige gewesen ist, ja, also im Gespräch mit Zelensky beispielsweise, der da ja, den Finger so ein bisschen in die Wunde gelegt hat, ja, also ich meine, Donald Trump auch, aber J.D. Vance war da schon so sein nützlicher Sidekick, um Zelensky eben so gewissermaßen vor der Weltöffentlichkeit in die Schranken zu weisen. Ich fand das hochamüsant und ja, wie gesagt, man sieht es halt auch so im Netz, man sieht es in den sozialen Medien. Wir sind ja nicht das einzige Medium, sag ich mal, das da jetzt hier relativ hohe Erwartungen hat.
Ja, man hofft ja so, ne, dass es wirklich man so ähnlich ist wie bei den beiden, ne, bei dem Südafrikaner, ne, nun mal bitte den Raum abdunkeln, den Fernseher rein, ne, ja. Film ab. Und dann Film ab, ja, Friedrich sitzt da und dann kommt Schlomo oder so, ne. Das wäre das Größte. Ne?
Ja, aber
das wäre das Allergrößte.
Ich meine, unsere Zuschauer werden es ja sehen. Also sobald diese Sendung online ist, dann werden nur noch wenige Stunden /Minuten vergehen, bis es dann zu dieser Live-Übertragung kommen
wird. Aber das Interessante ist, ich habe sowas noch nie erlebt, wie selbst die Mainstream-Medien so mitfiebern und Panik haben. Ne? Ja. Totale Panik haben. Oh, könnte da sowas passieren?
Ja.
Worauf wir ja hoffen, dass es passiert. Aber die sprechen es ja selber an. Ne?
Ja, ja.
Und auch Friedrich Merz sagt ja, ich brauche kein Valium.
Baldrian.
Ich brauche kein Baldrian. Nein, ich brauche keinen Baldrian, wenn ich mit dem Donald spreche. Nein, Baldrian brauche ich nicht. Also, der hat sich das Zeug doch intravenös schon vor dem Abflug gegeben. Ne?
Auf jeden Fall.
Und ich
meine auch, unsere Mainstream-Medien, die geben ja so zwischen den Zeilen, geben sie es ja eigentlich zu. Er hat sich ja wohl über die letzten 2-3 Wochen wirklich vorbereitet auf dieses Treffen, hat sich eben mit Leuten ausführlichst, mit allen unterhalten, die sich schon mal mit Donald Trump getroffen haben.
Da steht ernsthaft, ja, der hat noch den Südafrikaner angerufen, wie war es denn so?
Ja, war nicht gut.
Ja. Und hat dann auch noch extra, weil einer hat ja bestanden, der Kanadier, der hat relativ gut bestanden, ne, auf dem Sitz da, auf dem ja. Feuersitz, auf dem Feuerstuhl. Den hat auch angerufen. Wie hast du das gemacht? Hör mal, erzähl mir mal, wie hast du das gemacht?
Ja, aber er hat ja auch gewissermaßen sein Fett weggekriegt. Auch wenn nicht so dramatisch wie bei den anderen beiden. Aber Donald Trump hat ihn ja, was jetzt zum Beispiel die Exporte angeht, da hat er ihn ja schon in die Schranken gewiesen, hat gesagt, ja, wir brauchen keinen kanadischen Stahl, wir brauchen kein kanadisches Aluminium und kanadische Autos brauchen wir schon mal gar nicht. So, und hat ihm dann halt so offeriert, ja, okay, so läuft es jetzt hier so und nicht anders. Und ja, Man ahnt, es wird etwas passieren, aber was genau passieren wird, wissen wir nicht. Ich habe halt immer nur so meine Zweifel, wenn die Erwartungen so besonders hoch sind, dann passiert meistens gar nichts. Ja, und die Befürchtung habe ich jetzt bei Merz natürlich auch, dass das für ihn möglicherweise sogar ein, nicht direkt Heimspiel, aber dass das für ihn schon so positiver Auftritt werden könnte. Also ich meine, das siehst du ja auch daran, dass er da ja mit in Anführungsstrichen besonderen Ehren empfangen wird. Also er durfte ja in diesem sogenannten Blair-Haus übernachten.
In so einem rosa Plüschzimmer, wie wir jetzt gesehen haben.
Also ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist ja schon mal so, also zumindest für die Weltöffentlichkeit ist das natürlich auch ein Signal, so nach dem Motto, ja, da kommt jemand, vor dem haben wir Achtung. Was mir allerdings aufgefallen ist, und das finde ich auch wieder hochinteressant, Donald Trump, also es wird ja in den deutschen Medien kolportiert, ja, man telefoniert miteinander, man tauscht SMS miteinander aus, aber man sieht hier bei True Social, also bei dem so im Auftritt des Präsidenten auf Social Media, sieht man eigentlich nicht, dass er ihn irgendwo erwähnt. Also wenn er mit ich habe jetzt neulich so einen Tweet gelesen, da ging es um die Verhandlungen mit China. So, und da schreibt er halt, ja, ich mag Xi sehr gerne, aber der ist halt ein verdammt harter Verhandlungspartner, ja. Und da erwähnt er das mal eben in so einem Zweizeiler, ne, wenn er mit Xi telefoniert hat, ja. Also da wird alles immer wieder ausgebracht, also das macht er halt regelmäßig, dieses Kommentieren von irgendwelchen Telefonaten, die er jetzt gerade geführt hat, nur bei Friedrich Merz kommt das so gut wie gar nicht vor. Also genau, noch gar nicht. Also ich habe es noch nicht gesehen und diesbezüglich bin ich schon, wie soll ich sagen, also sehr, sehr aufmerksam dabei und verfolge es. Und da sind ja auch noch andere dabei, die das verfolgen. Und noch hat er ihn nicht ein einziges Mal irgendwie erwähnt, weder lobend noch despektierlich, gar nicht. So, und man könnte jetzt natürlich auch überlegen, was hat das jetzt mit dieser Übernachtung in diesem wunderschönen Blair-Haus, in diesem rosa Plüschzimmer auf sich? Vielleicht möchte er ihn ja auch nur einfach in Sicherheit wiegen, einlullen und dann im Oval Office, wenn die Kameras an sind und sich Friedrich Merz in Sicherheit wiegt, dann legt er mal richtig los. Ich meine, das sind die Hoffnungen, die wir alle haben, aber ob sie denn eintreffen.
Die deutschen Mainstream-Medien, die deuten ja selber schon an, okay, die haben super Angst davor, dass er dann anspricht Meinungsfreiheit und Umgang mit der Opposition in Deutschland, was nach dem Motto, ihr immer, Friedrich, was macht ihr denn da? Ne?
Ja.
Und da hat hier immer einen auf starken Max markiert. Ne? Mhm. Da lassen wir uns nicht reinreden, da sind wir souverän und da, das geht die gar nichts an und so. Mhm. Das wird er doch mit den Worten niemals sagen. Nein, ne? Das wird er da gar nicht die Eier zu.
Nein,
ne?
Nein.
Und das wissen die Mainstream-Medien auch. Vor allen Dingen, wenn er gerade die Kanzlerakte bekommt. Ja, also es ist echt die Frage, ob so Donald das bringt. Ne? Und mir ist auch aufgefallen hier bei diesen Vorbereitungen, der Merz ist ja nicht der Erste, der sich dann nach der Selensky-Sache, spätestens nach der Selensky-Sache, werden die sich ja alle vorbereitet haben, bevor sie dann da ins Oval Office kommen.
Ne? In 2-3 Wochen.
So, und dann war ja nach Selensky war ja erst der Kanadier und der hat es ja, wie gesagt, der hat es ja an sich relativ gut gemacht. Du hast schon gesagt, Trump hat ihm auch so ein paar Dinge gesagt, aber der hat dann auch relativ witzig so ein bisschen, ironisch auch so gesagt, hör mal hier, du bist da Immobilienmensch. Das Weiße Haus steht da auch nicht zum Verkauf an, ne? Und Kanada eben auch nicht, ne? So, das war ja richtig cool, ne? Und daran kannst du sehen, die bereiten sich alle vor. Da hat der Südafrikaner, hat doch 100% den Kanadier auch angerufen vorher. Hat gesagt, wie hast du das denn gemacht mit dem coolen Gag? Und so, ja, musst du auch einbringen, ne? Und dann kam der Südafrikaner, haha, ich habe jetzt gar keinen Jet für dich dabei. Ich habe keine 747, die ich dir mitgebracht habe. Ja. Und dann Donald so, hätte ich aber gerne angenommen. Und jetzt aber mal bitte den Raum verdunkeln. Hat nicht geklappt, ne? Abgeprallt. Also der Witz ist ja, die wissen, dass Donald völlig unberechenbar ist, ne? Das macht die alle so fertig. Und deswegen braucht Friedrich Merz, niemand hat die Absicht, Baldrian zu nehmen, intravenös, ne?
Es
siehst du, ehrlich. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich bin völlig bei dir. Wenn wir so viel erhoffen, dann passiert meistens nichts, ne?
Wenigstens so ein bisschen wäre ja schön. Vielleicht, dass er sich verhaspelt oder sowas. Aber ich befürchte halt, dass, wie gesagt, erstens der Umgang mit der Opposition, sprich der AfD, kein Thema sein wird und zweitens auch diese Sache mit der Meinungsfreiheit. Ich glaube, das ist nicht so Donald Trumps Steckenpferd. Sein Steckenpferd wird sein, und das berichten ja auch unsere Medien, die Zollpolitik auf der einen Seite und natürlich auch der Umgang mit der Ukraine. Und da das ja jetzt vor ein paar Tagen, ich glaube am 1. Juni war es, diesen Angriff der Ukraine auf die Bomberflotte der Russen gegeben, ich glaube, also ganz tief im Hinterland, also ganz, 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 ganz weit weg. Ja, also die haben das wohl wirklich über Jahre hinweg geplant, haben da eigene Speditionsunternehmen gegründet in Russland, die das dann alles vor Ort vorgenommen haben. Und
vor Ort die Dinger zusammengeschraubt haben,
glaube ich. Genau, richtig, die Teile kamen aus Kasachstan und so weiter. Das muss wohl ein Riesenaufwand gewesen sein. Und die Aussagen gehen da ja jetzt auseinander. Die Ukraine spricht von 41, 42 beschädigten bzw. zerstörten Flugzeugen. Die Russen dementieren bzw. Satellitenbilder geben das jetzt auch so nicht her. Sollen wohl nur so 13, aber immerhin ist es ein Angriff auf...
Ich glaube, man nähert sich jetzt sowas von 11 bis 13 an, die verschiedenen Berichte, die ja immer so hoch und runter gingen.
So, und das ist natürlich schon, das ist ja schon ein Hammer. Also das ist, soweit ich weiß, ist es ja so, dass die Russen und die Amerikaner irgendwann mal vereinbart haben, dass diese jeweiligen atomar bestückbaren Bomber, die müssen auf Satellitenbildern erkennbar sein. Also damit die anderen wissen, wo sind die Dinger, ja, also für den Fall, dass da so ein Ding mal abhebt, dass man das dann auch entsprechend einordnen kann. Also diese Dinger, wo die Dinger stehen und dass die nicht in irgendwelchen Hangars verschwunden sind, das ist klar. Und einen solchen Angriff auf eben diese strategische Fähigkeit der Russen, das ist schon ein grober Klops, möchte man sagen. Und das fand ich dann auch wiederum, ja, eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, ich fand es dann aber auch wieder beruhigend, dass kurz nach diesem Angriff es dann ja dieses Telefonat gegeben hat, wieder ein zweites Telefonat zwischen Trump und Putin, das muss wohl auch über eine Stunde gedauert haben, und Putin hat dann signalisiert, wir werden darauf reagieren müssen. So, und die, so wie man das jetzt hört, die Ukrainer, also auch die Zivilbevölkerung, die findet das auf der einen Seite natürlich total toll, dass die Ukraine gezeigt hat, dass sie noch was kann. Auf der anderen Seite machen sie sich jetzt natürlich Sorgen bezüglich der Antwort, die die Russen mit Sicherheit jetzt liefern werden. Donald Trump fand das Gespräch aber auch wieder gut, und das habe ich vorhin gerade auch erst gelesen. Sogar der Vatikan hat sich mittlerweile mit Putin unterhalten. Also da
klar.
Es geht ja darum, man plant ja auch irgendwann einmal Friedensgespräche im Vatikan stattfinden zu lassen. Und es muss jetzt, ich glaube, vorgestern.
Das haben die Russen abgelehnt, ne?
Das haben die abgelehnt, aber nichtsdestotrotz hat sich wohl der Papst mit Putin unterhalten. Und es ging natürlich auch darum, humanitäre Hilfe zu leisten, wo es geht, und zivile Opfer zu verhindern und vielleicht doch auch so ganz allmählich mal auf den Frieden hinzuarbeiten. Aber es zeigt natürlich auch wieder, Trump auf der einen Seite, der Papst auf der anderen Seite und dann natürlich die Europäer, die sich die sich immer noch nicht, wie soll ich sagen, trauen oder sich immer noch nicht gewillt zeigen, mit Putin zu telefonieren. Also auf allen anderen Ebenen sieht man, okay, Putin ist jetzt immer noch nicht raus aus diesem Gespräch. Ganz im Gegenteil, die Gespräche werden jetzt allerorts aufgenommen. Und nur die Europäer, die zeigen sich ja
drängen mal wieder auf die 756. Sanktionsrunde, weil die 755 vorher ja alle so erfolgreich waren. Mhm. Also diese Aktion der Ukrainer, nee, die war wirklich Hut ab, ne? Das muss man ja sagen, so militärisch gesehen, das war schon wirklich oder wie wurde geschrieben oft in sozialen Medien, da werden noch Filme drüber gedreht. Das glaube ich auch. Also werden noch richtig gute Filme.
Es gibt sogar schon einen Wikipedia-Artikel über die Operation Spinnennetz.
Ja. Nur, was es dann letztendlich in diesem Krieg bringt, in dem die Ukraine wirklich, wenn man das den Berichten so trauen darf, absolut im Hintertreffen liegt, jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Kilometer an der Front da verliert. Mhm. Ne? Da stehen sie halt nicht so gut dran. Und ob da jetzt ein paar Flieger mehr oder weniger einsatzfähig sind, vor allen Dingen die Antwort der Russen, die wird kommen, ne, so oder so. Was ich bemerkenswert fand, die Europäer sind ja schon wieder am Drohen, ne, der Putin darf da nicht antworten, so ungefähr. Mhm. Aber Donald Trump hatte ja mehr oder weniger Verständnis dafür, ne, ja, wenn ich das so richtig interpretiere.
So habe ich das
auch interpretiert. Ja, ich habe mit Putin gesprochen, der hat mir erklärt, er muss da reagieren. Er hat jetzt nicht gesagt, ich habe da Verständnis für. Mhm. Er hat aber auch nicht gesagt, ja, wenn das passiert, dann werden wir aber loslegen. Nee, ja, eigentlich überhaupt nicht. Ne?
Nee, also, gar nicht. Also
fand ich auch bemerkenswert.
Ja, wie gesagt, aber die Gespräche, die laufen halt an Europa vorbei und finden dann zwischen denen statt, die da offenkundig wirklich was zu sagen haben.
Wobei, glaube ich, ja, Putin, Zelensky und Trump von Erdogan eingeladen sind in der Türkei. Mhm. Ne? Und da muss man jetzt mal abwarten. Aber die werden sich ja nicht treffen, wenn das nicht vorbereitet ist. Wenn das nicht vorher in... wie sagt man, in welchen Tüchern?
In trockenen Tüchern,
ne? Ja. Genau, in trockenen Tüchern.
Ja.
Oder zumindest weitestgehend
in trockenen Tüchern,
sodass die letzten Federstriche dann noch eben da vor Ort gemacht werden
müssen. Ja, also man braucht halt hier so eine gemeinsame Basis und ich denke mal, dass hinter den Kulissen gerade viel dafür getan wird, an dieser Basis zu arbeiten. Frage ist jetzt nur, was hat jetzt dieser Angriff der Ukraine auf diesen ganzen Prozess, also welche Auswirkungen hat jetzt dieser Angriff der Ukraine auf diesen ganzen Prozess? Und ich denke mal, kein sonderlich guten.
Ne? Ja, vor allen Dingen, weil ja noch die Antwort der Russen kommt und dann ist sozusagen wieder eskaliert, zweimal, einmal so rum, einmal so rum und genau. Wäre vielleicht schöner, wenn das unterblieben wäre, wobei, ich meine, sie haben natürlich allen gezeigt, okay, sie haben jetzt diesen Krieg jetzt nicht völlig verloren, wenn sie zu solchen Aktionen fähig sind, ne, muss man schon sagen. Und und das waren ja wirklich Kriegsziele, wo ich glaube, sehr wenige Menschen bei umgekommen sind, ne, eigentlich nur Militär. Also das ist nur wirklich gerechtfertigt. Ne. Allerdings haben sie, glaube ich, gleichzeitig in dieser gleichzeitigen Angriffswelle der Ukraine haben sie ja auch irgendwelche Eisenbahnen zerstört und da sind aber, glaube ich, sehr viele Zivilisten auch gestorben. Also so ganz rein sind die eben dann auch nicht immer. Ne? Nur diese eine Aktion Spinnennetz, die, wie gesagt, die wird bestimmt verfilmt werden.
Die wird verfilmt werden, aber nach meiner, naja, wie gesagt, also ich vermute mal, dass das vielleicht auch so, wie soll man sagen, vielleicht auch so einer der letzten Pfeiler im Köcher gewesen ist, die Ukraine da jetzt liefern konnte, ob sowas nochmal passiert oder ob jetzt an der Front noch großartig, eine Wende herbeigeführt werden kann, ob jetzt mit oder ohne Taurus, das wage ich zu bezweifeln, also die Stimmen mehren sich da ja, dass die Situation immer auswegloser und auswegloser wird in der Ukraine, meine ich jetzt sogar, also ich habe jetzt, wann war das, gestern einen Artikel gelesen, da geht es darum, dass die Ukraine jetzt wohl auch einen Gesetzesentwurf verabschieden will oder sogar hat, dass sich jetzt sogar über 60-Jährige zum Militärdienst melden können. Ja, ich weiß nicht, was die da sollen.
Melden können oder zwangseingezogen werden?
Nee, ich glaube melden können, aber zum melden können, zum melden sollen bis zum melden müssen, da ist es ja nicht allzu weit. Ne? Ja, aber wie gesagt, also es sieht halt aus Sicht der Ukraine, denke ich, immer schlechter aus. Soweit ich weiß, sind ja jetzt auch hier zum Beispiel in der Region Kursk. Verzeihung, verschluckt. Hm. In der Region Kursk sind die Ukrainer ja wohl vertrieben worden und die Angriffe haben sich jetzt ausgeweitet auf Sumy, auf die Stadt in der Ukraine und
auch da verlieren sie jetzt ständig.
Da verlieren sie ständig und die Russen, die zeigen da jetzt auch wenig, wie sagt man, Fingerspitzengefühl, also die sind da jetzt nicht bedacht, großartig zimperlich vorzugehen. Nein, also ganz im Gegenteil.
Ja, die haben offenbar irgendwann akzeptiert, dass das ein Abnutzungskrieg ist. Ne? Und dann gucken wir mal, wer die größeren Ressourcen hat. Und da muss man eigentlich nur auf die Landkarte gucken, guckt man sich mal die Bevölkerungszahlen an und so weiter und so fort. Ne? Ja, wer hat denn da die größeren Ressourcen mit Abstand? Ne? Hm. Ja, aber der Westen ist siegessicher. Ne?
Noch. Und da bin ich.
Wobei also, dieses siegessicher ist ja, da hat ja jetzt immerhin Wadepool, nachdem er auch in Washington war, offenbar auch einen kleinen Einlauf verpasst bekommen hat, ne, hat dann ja danach gesagt, ja, man kann gegen eine Atommacht nicht ganz gewinnen. Mhm. Ach.
Ja.
Auf einmal, ne? Und
er hat wohl auch versöhnliche Töne bezüglich USA, bezüglich Trump und den USA gefunden, hat wohl auch, so etwas geäußert wie, ja, die USA, das ist ja die ältere Demokratie, ne? Denen müssen wir das nicht erklären, ne? Also, und das sind ja ganz, ganz andere Töne, die vorher noch gespuckt worden sind. Also,
der hat auch schon mal an der Akte gerochen, glaube ich, ne? Der durfte schon mal reingucken.
Mindestens das. Und auch die Tatsache, dass Wadepool, ich weiß nicht, wie lange so ein Flug da Washington dauert, ein paar Stunden sind es. Also, dass Wadepool ein paar Stunden nach Washington geflogen ist, um sich da eine Viertelstunde mit seinem Amtskollegen Rubio zu unterhalten, ist ein Signal.
Und bevor zwar
ein
er dann wieder untrüglich. Ins Flugzeug zurückgesetzt wurde.
So ungefähr. So. Und vielleicht wurde da schon das Wesentliche geklärt, was jetzt nochmal bei dem gemeinsamen Mittagessen und der dann anschließenden Pressekonferenz unterstrichen wird.
Ja, vor der, wie wir schon erwähnt haben, Friedrich Merz kein Baldrian zu.
Nein, um Gottes Willen, Friedrich
Merz
ist die Ruhe selbst. Er wird auf die gemeinsame Größe aufmerksam machen. Ja, we are both people over 6 feet or 7 feet. We are both tall.
Ihr ich Donald. Mag auch gerne Golf spielen.
Ja. And I can me out in the USA.
Ja, stimmt. Hat er doch gesagt.
Ja, hat er doch gesagt. Because I worked for BlackRock. You know, BlackRock?
Und er hat auch empfohlen bekommen, er soll sich ein bisschen einschleimen, ne? Ein bisschen schmeicheln und so. Ne?
Ja, das wird er machen. Ja?
Wird er auf jeden Fall machen. Also das kann er, glaube ich, sowieso gut.
Das, ne? Da ist er wirklich hier prädestiniert.
Donald, sei nicht so bescheiden. Sei doch nicht immer so bescheiden, Donald. Du bist doch viel größer.
Ja, stell dein Licht nicht immer so unter den Scheffel. Ja, das könnte passieren. Das wäre lustig, wenn wir das zu sehen bekämen. Ja.
Und dann lässt er das alles so machen, der Donald. Lässt ihn so richtig sich selbst erniedrigen und dann jetzt mal bitte den Raum abdunkeln. Film ab. Schlomo.
Schlomo. Who is Schlomo?
Who is Schlomo? Friedrich.
Friedrich. You know Schlomo?
Please tell me.
Das ist ein wundervoller Themenwechsel. Den habe ich mir sogar hier irgendwo notiert, den Schlomo. Der ist ja diese Woche freigekommen.
Ach, ich habe die Sendung nicht gesehen.
Diese Woche, nur ein Stück. Ja, das ist schon was länger her, aber die Nachricht, die machte ja zum Vatertag idealerweise die Runde, dass Schlomo wieder da ist. Und dann gab es ja auch am vergangenen Sonntag dieses Gespräch auf dem Kanal von Boris von Morgenstern. Beziehungsweise ist er, ich meine, klar, es war natürlich auch ein Gespräch, aber tragend in dieser Sendung war ja der Beitrag, den Schlomo selbst vorproduziert hat, der dann da abgelaufen ist, also der dann da gesendet worden ist, indem er dann die ganzen letzten Monate von seiner Verhaftung beginnend wiedergegeben hat. Und da muss ich sagen, das fand ich schon spektakulär, also was er da so alles zum Besten gegeben hat. Und dann wird einem auch wieder offenbar, in was für einem vollständig kaputten System wir eigentlich leben. Letzten Endes muss man sich das mal so vorstellen, es ging ja um den Verstoß der Bewährungsauflagen. Also er hätte irgendwo 600 Euro überweisen sollen, hat dafür den Bescheid zu spät bekommen, weil er verzogen ist, ohne sich irgendwo zu melden. Also letzten Endes ging es dann wohl darum, dass er diese 600 Euro zu spät überwiesen hat. Er hat sie ja tatsächlich überwiesen. Mhm. Zu spät. So, und aufgrund dieser Verspätung wird hier ganz großes Gerät aufgefahren, rückt das SEK an, beobachtet man diesen Mann über Wochen, ja, kundschaftet ihn aus und passt ihn dann auch noch ab. Zu guter Letzt dann noch so eine Finte, die man ihm da legt. So ein Polizist, was hat er gesagt? Können Sie mir die Taktung des Busses vielleicht mal erläutern? Oder so, völlig bescheuert.
Um ihm dann einen Nackenschlag zu verpassen.
Um ihm dann so einen Nackenschlag zu verpassen und dann zu überwältigen.
Und ein Sondereinsatzkommando mit zig Leuten, die auf total Adrenalin waren, 2 Stunden später immer noch. Und die haben wohl gedacht, sie würden jetzt hier den Megaterroristen festnehmen.
Der könnte jederzeit völlig aus.
Und Schlomo ist so ein Hänfling, 1,70, halt ein Meinungsverbrecher, aber eben auch sonst nichts.
Er hat halt 600 Euro zu spät überwiesen, ne?
Und ja, genau, ja. Ja, es ist der Wahnsinn, ne? Also verhältnismäßig ist hier gar nichts mehr. Wie so 100.000 viele andere Beispiele. Wir hatten ja vorher hier letzte Woche auch oder vorletzte Woche die Identitären, die nicht mal ausreisen durften, ne? Weil sie ja sonst dem Ansehen Deutschlands schaden.
Also, und die wo dann sind bei der Einreise gelandet, auch wieder verhaftet worden sind.
Ja, 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 Wahnsinn.
Das, das wird ja Thema der nächsten Ausgabe.
Der nächsten Ausgabe eigentlich frei. Genau, unseres Stammmagazins.
Das Cover steht schon, ne? Das wird dann, aber wir haben ja jetzt Einblendung jetzt. Das ist ja noch die
aktuelle Ausgabe.
Der Boomer
die ist als noch,
Boomer.
Genau, die ist noch sehr fröhlich. Die nächste wird ein bisschen düsterer.
Ja.
Weil da geht es um die jüngsten Entwicklungen in unserer demokratischen Republik.
Genau, so heißt das jetzt. Nicht mehr DDR, sondern
in der Unsokratie. In ja. unserer Demokratie, ja, genau. Ja. Ja, es ist schon Wahnsinn. Nur man sieht da schon, oder man kann sich fragen, ist das jetzt wirklich, sind das so die letzten Schritte auf dem Weg nach Nordkorea oder sind die einfach am Ende? Ne? Auch wenn man hört über so ein Schlomo, was war das? Das war ja auch wieder 1000 Seiten Akten oder was.
1000 Seiten, ja, ne? Also mindestens 1000 Seiten, ja.
Und ich meine, von allen hört man ja jetzt, ja, die haben 1000 Seiten Akten über mich. Die mehr Auskunft gibt's gar nicht, weil wir haben mehr als 1000 Seiten. Mhm. So was hörst du jetzt an allen Ecken. Da sind ja auch schon sozialistische Systeme dran zugrunde gegangen, ne? Einfach an dieser totalen Überbürokratisierung. Ne? Und allein, wenn man jetzt sieht, was dieser Verfassungsschutz da offenbar, und ich glaube nicht, dass der mit KI arbeitet und sich die Sachen selbst schreiben lässt. Also da sitzen wahrscheinlich wirklich 500 Beamte, die dann über jeden hier ihre tausenden Seiten anfertigen. Vielleicht auch über uns, weiß man nicht.
Windows 3.1 vermutlich noch, ne? Von KI haben die noch nicht gehört.
Nee, aber es ist der reine Wahnsinn. Oder was an Beobachtungsvolumen, an Ausmaße da überhaupt jetzt inzwischen sich angehäuft hat. Mhm. Ne? Also das wächst denen ja über den Kopf, ne? Offenbar.
Ja, aber das macht ja auch wieder ziemlich deutlich, wie verzweifelt die eigentlich sind. Weil in irgendeiner Art und Weise sehen sie sich dazu gezwungen zu handeln und dann handeln sie so, wie sie es gewohnt sind, ja, und legen dann mal los und handeln entsprechend und legen 1000 Seiten Material an, die kein Mensch jemals wieder lesen wird, ja, oder vielleicht auch irgendwann einmal irgendwelche Historiker. Aber ich meine, Schlomo hat dann während dieses Gespräches da bei Boris vom Morgenstern, hat der auch was Interessantes gesagt, das ist mir haften geblieben. Also dass diese Regierung, die wird sich ja schon entscheiden müssen. Also entweder full Nordkorea mit Waffengewalt und allem
drum
und
dran. Bisher geht's ja nur in die Richtung, ne?
Ja, es geht in die Richtung. Mhm. Aber es ist halt wirklich
am Ende,
noch so.
Ja, am Ende ist
es
die Frage, ja.
Es ist die Frage. Also momentan ist es ja eher so eine Art, oder eigentlich auch schon seit, ich weiß nicht, seit Jahren ist es ja eigentlich so ein, mehr oder weniger so ein Wischiwaschi, wo du zwar siehst, okay, das sind klare, deutliche Tendenzen, dass es hier in Richtung Unrechtsstaat geht. Die Vergleiche sind ja da, ne? Also sprich mit der DDR oder auch mit Nordkorea.
Gesinnungsdiktatur, ne? Das
alles, ist
ganz eindeutig.
Die Vergleiche sind da.
Überall mit zweierlei Maß gemessen, ne?
Stimmt, sag ich ja. Also es ist da und man kann es vergleichen. Man sieht halt hier Parallelen zu eben Unrechtsregime. Aber dieser große, ich sag mal, diese Gewehrläufe sprechen noch nicht wirklich. Also noch sind da keine Gestapo-Truppen, die einen abführen und dann in irgendeinem dunklen Gefängnis verborgen von den Blicken der Öffentlichkeit hinrichten oder sowas. Also das ist noch nicht da und das sehe ich auch noch nicht. Und die Frage, ob diese Regierung, ob hier dieses System, der tiefe Staat oder was auch immer, ob diese Mittel dann hier ergriffen werden oder überhaupt ergriffen werden können, da habe ich noch so gewisse Zweifel. Insofern denke ich schon, dass wir hier gerade tatsächlich beobachten können, anhand dieser völlig eskalierten, anhand dieses völlig eskalierten, unverhältnismäßigen Vorgehens des Staates gegen einzelne Protagonisten, die für sich genommen gar nicht mal so wichtig sind, dass man da schon so ein bisschen am Ende ist. Also das ist, ich meine, wie viel, also Ressourcen sind begrenzt. Auch für diesen Staat sind Ressourcen begrenzt. Also der Staat hat halt nicht genug Beamte, hat halt nicht genug Juristen, hat halt nicht genug Amtsgerichte, die das alles irgendwie abarbeiten können. Jetzt hat man dann einen genommen und hat sich an einem abgearbeitet. Gut, einer von ein paar. Ne? Es ist ja nicht nur der eine, aber es sind halt unzählige Leute da draußen, die ja mittlerweile dabei sind, wie soll ich sagen, gegen diesen Staat, wenn du so willst, zu agieren oder zumindest ihr noch vorhandenes Recht auf meine freie Meinungsäußerung gebrauchen. Und letzten Endes wäre der Staat ja gezwungen, sich dieser aller Leute anzunehmen. Und dafür sind die Kapazitäten bei weitem nicht da. Stattdessen werden dann nadelstichartig gegen diese Opposition, also auch gegen die außerparlamentarische Opposition, so nadelstichartig werden dann völlig überproportioniert, ja, Maßnahmen ergriffen, in der Hoffnung, bestrafe einen, erziehe 1000. Und bei Schlomo hat es hat es irgendwie zum Gegenteil geführt. Der will ja jetzt weitermachen, loslegen. Und er hat ja recht damit. Man muss diesen ganzen Irrsinn, der da stattfindet, den muss man offenbaren, den muss man hinlegen. Da muss man sagen, so läuft das hier ab. So ist das. Das ist die Bundesrepublik. Das ist unser Staat, unsere Demokratie. Das machen
wir. Was ja aber 70-80% der Leute hier immer noch nicht sehen und auch nicht sehen wollen, ne?
Ja, aber auf die, wie gesagt, ich wiederhole mich diesbezüglich immer und immer wieder, auf diese 70-80% kommt es in dem Maße nicht an. Mhm. Es reicht, wenn du einen gewissen Teil in der Bevölkerung, / kritische Masse, erreichst, die da nicht mehr mitspielen will, mitspielen kann. So, und da sind wir, denke ich, längst angekommen. Und ja. Wie gesagt, es ist jetzt nur, also nach meinem Empfinden ist das, was wir jetzt hier gerade sehen, sowas wie so ein, ja, im Prinzip so ein Rückzugsgefecht, nachdem man sich komplett vollständig überdehnt hat im sogenannten Kampf gegen rechts, im Kampf gegen alles, wenn du so willst, im Kampf gegen den gesunden Menschenverstand. Man hat sich völlig verrannt, man hat sich völlig verausgabt und jetzt versucht man Schadensbegrenzung. Jetzt versucht man das, was droht, irgendwie doch noch abzuwenden. Und da habe ich ein wundervolles Beispiel. Frohen Stolzmonat Ihnen allen an dieser Stelle. Das passt jetzt sehr gut. Was ist zu beobachten? Hier dieser sogenannte Pride Month, der findet nicht mehr statt.
Ja.
Also das ist, letztes Jahr hat es den noch gegeben, letztes Jahr waren es noch die großen Unternehmen, BMW, Daimler, Hewlett Packard, Microsoft und so weiter, die haben alle, ne, schön brav zum 1. Juni
einen Monat lang
ihre Logos eingefärbt, dann hing da noch, hier hinten an so einer Firma, an der wir da, ich glaube Rheinmetall ist das sogar, hinten auf dieser, wie heißt die Straße, weiß ich jetzt gar nicht, aber wir fahren ja an Rheinmetall da vorbei und da hing dann auch noch eine Pride Flag.
Rheinmetall ist das nicht.
Doch, das
ist mein. Wo soll das denn sein?
Ich fahr doch, fährst du nicht, also wenn du jetzt hier an der, da wo du mit deinem Hund spazieren gehst,
ja,
die Straße oder Rheingetriebe oder wie heißt das?
Ja, das ist irgendwie was anderes, das ist was anderes, Rheingetriebe, ja. Nicht, aber da waren auch schon mal so Dinger.
Da, ne? Da waren halt auch die Pride-Flaggen, die hingen da noch und seinerzeit auch noch die Ukraine-Flagge, das hängt da jetzt nicht mehr und du kriegst es auch nicht mehr mit. Also ich hab mir jetzt die aktuellen Prospekte von, weiß ich nicht, Netto, Lidl, Aldi angeguckt, da siehst du auch nichts mehr. Hm. Ne? Das war letztes Jahr noch anders. Dieser
Stolzmonat hat wirklich den Pride-Month zerstört, muss man sagen.
Ja, muss man sagen, also der hat schon eingeschlagen und das ist ja so eine organische Sache, die ist halt gewachsen in den sozialen Medien. Ja klar, man sieht jetzt auch nicht, dass diese Firmen, dass Rewe jetzt zum Beispiel diese Stolzflagge hisst oder so.
Nee,
so
das weit, natürlich nicht.
So weit sind wir noch nicht, aber ich glaube, dieser also es findet ja hauptsächlich in den sozialen Medien statt.
Also ehrlich gesagt, ich brauche auch keinen Stolzmonat. Wenn beides weg ist, ist mir das alles nur sehr recht. Ja, das ist ja alles dieselbe kollektivistische
Mumpitz. Ich finde den Stolzmonat super,
hör auf. Nein, das ist lustig. Brauche ich auch nicht. Aber wie gesagt, aber er hat immerhin diesen lächerlichen Pride-Month zerstört. Ja,
also das mindestens.
Können wir uns schon drauf einigen.
So, und wie gesagt, also der Pride-Month ist weg. So, und was wir auch beobachten können, Greta ist weg. Greta ist jetzt auf dem Weg nach Palästina, Richtung Gaza und will da demonstrieren und ihr droht die Verhaftung. Aber auch diese sogenannte Klimabewegung, von der...
Doch, die ist schon noch da.
Ja, aber wo?
Also offiziell wird die uns schon noch jeden Tag vorgesetzt.
Natürlich, ne?
In jedem Wetterbericht Dürre und jeder Monat ist sowieso der wärmste.
Aber
kann noch so kalt sein.
Schreiben Sie das mal in die Kommentare, weil mein subjektives Empfinden ist das, dass dieser Alarmismus, der letztes Jahr irgendwie schon so einen, ich glaube, der Alarmismus, der hat letztes Jahr so einen gewissen Zenit erreicht. Und da hattest du wirklich jeden Monat diese Meldung, die dann auch so über ein paar Tage durch die Medien ging, ja, der heißeste Monat seit Menschengedenken. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen Dürre, jetzt hat es geregnet, jetzt ist Dürre wieder weg. Ne? Und ich weiß nicht, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Klimaalarmismus so ein bisschen weniger da ist. So, und was wir ja auch nicht mehr sehen, wir sehen ja auch keine Klimakleber mehr. Klimakleber waren letztes Jahr, vorletztes Jahr, das war noch ein Thema. Ja, da war doch, das war fast kein Tag oder keine Woche vergangen, wo nicht irgendein Klimakleber von der Straße gekratzt werden musste. Und jetzt, ja, die haben aufgehört. So, jetzt überlegen die sich, anders vorzugehen. Und was interessant ist, Das hast du doch auch mitgekriegt hier mit dieser Jette Nitzart, mit dieser Grünen. Ja, das ist ja die neue Emilia Fester, wenn du so willst. Die mit ihrem A-Cup-Pullover, ja. Die kriegt jetzt auf einmal Sperrfeuer sogar aus den eigenen Reihen. Sogar so ein Winfried Kretschmar oder Kretschmann. Ich habe eine Kretschmar-Kretschmann-Schwäche. Hat da gesagt, ja, das ist doch total unnötig, sowas macht man doch nicht. So, und sie stellt sich jetzt so ein bisschen dagegen und also beziehungsweise da gibt's jetzt auch so innerhalb der Grünen so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen Zwist, ne? Man möchte jetzt nicht mehr.
Ja, ich glaube, ihr hat keiner gesagt, dass die Grünen inzwischen die etatistischste Partei von allen sind. Und in der etatistischsten Partei von allen kritisiert man halt nicht die ausführenden Organe des Staates, ja. Das ist auch irgendwie widersinnig.
Ja, vielleicht sehen wir die junge Dame ja demnächst bei Volt wieder. Ich weiß es ja nicht.
Ja.
Gut möglich. Nee, aber das ist ja auch interessant, die Grünen, die verharren ja jetzt in Umfragen ziemlich weit unten. Also bei 10% wurden jetzt streckenweise
von den Linken überholt. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen Linken und Grünen? Ne? Die haben doch auch so eine Hüpfetante, die Linken, ne?
Diese Reinicke oder wie die da heißt.
Ja, ich weiß, ja, egal. Die ist auch so eine furchtbare.
Reichineck.
Ja, die sind ja alle so überdreht, das ist ja so, da kannst du ja gar nicht mehr hingucken. Ne?
Nee. Und ja, wobei die Linken, die haben das Klimathema eben nicht so auf dem Parkett.
Ja, das aber haben ich die glaube, also, na, das war aber mehr so die Wagenknecht-Fraktion, die das zurückgehalten hat. Und ich glaube, die Linken in ihrem jetzigen Zustand, die haben das auch wieder. Die haben das auch drin, glaube ich.
Die haben es vielleicht.
Die haben so ein bisschen mehr noch mit Refugees immer noch Welcome und so. Wobei, das haben die Grünen auch. Also letztendlich nimmt sich das alles nicht viel. Das
ja, ist aber
fast das Gleiche.
Wie gesagt, also mein Empfinden ist nur das, dass das Klimathema nicht mehr allzu penetrant.
Ja, das ist vielleicht
transportiert.
So optimistisch, weil das war ja eigentlich die letzten 10 Jahre immer oder die letzten 15 Jahre immer. Gut, dann hatten wir dann zwischendurch mal Corona, dann hatten wir zwischendurch den Ukraine-Krieg jetzt und so weiter. Das wird immer mal überdeckt durch andere Säue, die durchs Dorf gejagt werden. Aber latent ist ja das immer das, womit alles gerechtfertigt wird. Ne? Da noch eine Milliarden Steuern drauf und da noch eine Milliarden Ablass und ihr müsst euch auch alle ganz schuldig fühlen und so weiter. Mhm. Das ist schon das, was immer im Hintergrund, die wissen aber auch, du hast schon in der Richtung, gebe ich dir recht, die wissen schon, es klappt nicht so ganz. Ne? Das, also mit dem Klimathema so ganz durch sind sie da nie gekommen, ne? bei den Leuten.
Das wäre ja auch.
Obwohl das ja wirklich so viel Aufwand dahinter drin steht, bis zu diesen berühmten roten Wetterkarten auf einmal. Ne? Das kannst du ja auch nicht mit ansehen. Ne?
Ey, aber
20 Grad irgendwie und auf einmal ist alles rot.
Hör mal, dazu ist mir auch was aufgefallen. Es gibt jetzt hier bei YouTube, da hat mich ein Freund neulich drauf aufmerksam gemacht, da gibt es so einen Wetterfrosch bei YouTube. Da müsste ich nochmal gucken, wie der Kanal heißt. Und das ist, wie gesagt, ein Wetterfrosch. Der macht da seinen Wetterbericht. Jeden Tag. So, und das sind dann so ein Wetterfrosch. So, und so nennt man die Herren ja.
Ah, okay.
Oder nicht. Ne? Also ist halt, wie gesagt, so ein Wetterfrosch und der, der gibt dann eigentlich jeden Tag so seine Einschätzung über das Wetter wieder und das eben in so einem, also er ist halt Meteorologe, ne? Muss man einfach mal sagen, der weiß, was passiert und der macht das auf so eine total sachliche, nüchterne, aber dann auch so dezent humorvolle Art und Weise und er beschreibt dann, was da jetzt gerade passiert, wo sich jetzt gerade so eine Wetterblase aufbaut und so weiter. Das ist ganz interessant, dem zuzuhören. Und das Witzige ist, also mit Klimaalarmismus hat er genau gar nichts zu tun. Also nach dem Motto, ja, jetzt ist es warm, so, da muss man jetzt nicht in Panik verfallen, das ist für diese Jahreszeit gar nicht mal so ungewöhnlich, ne? So. So, und dann kommt er auch so mit Vergleichswerten. Ja, wir sehen, hier und da hat sich da mal was geändert und das ist jetzt aber auch nicht so dramatisch. Dass es jetzt regnet, gehört dazu. Ne? So.
Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber jetzt, wo du das gerade erzählst, das ist doch immer noch jeden Tag und auch, es wird doch immer unsinniger, jetzt hier dieses Geröll-Dings in der Schweiz, wo das Dorf hier
begraben wurde
vom Geröll, ne? Was aber über die Jahrhunderte immer vorkam in den Alpen, ne? Das ist jetzt auch der Klimawandel. Ne?
Das ist jetzt
auch wird uns doch wirklich jeden Tag in der Tagesschau, das ist jetzt auch der Klimawandel.
Ja, aber
wenn irgendwo am anderen Ende der Welt ein Erdbeben ist, was auch ständig vorkommt, da ist halt auch der Klimawandel.
Aber das finde ich ist auch wieder, du sagst jetzt gerade hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ne? das ist auch wieder typisch. Ich habe ja diese Woche, wann war das, vorgestern war das gewesen, oder? Nee, das war am Dienstag, richtig, genau. Da habe ich mir dieses Interview angeguckt, hier mit dem mit dem bei Tichy und zwar mit dem INSA-Chef Hermann Dinkert.
Da wolltest du von erzählen, habe ich ja nicht gesehen.
Das fand ich, ich muss echt sagen, das fand ich richtig groß. Das fand ich wirklich, wirklich groß und ich fand, das war mindestens, also dieses Interview eine Dreiviertelstunde lang, wie hieß es, können Sie es vielleicht selber mal angucken und zwar verbotene Meinungen, so gespalten ist Deutschland laut INSA-Chef Hermann Dinkert, der ja auch ein Buch geschrieben hat, so ticken die Deutschen oder so tickt Deutschland. Und ich fand das erfreulich sachlich. Also INSA, ne, weiß man, das ist ja Mainstream. Ne?
Nee, das ist aber, das ist schon das Meinungsforschungsinstitut, was am nächsten noch offen für alternative Meinungen ist.
Richtig, aber es ist Mainstream. Es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand sagen würde, INSA ist jetzt unseriös.
Ja,
von der Bild-Zeitung oder von der Bild am Sonntag jede Woche. So, und
wobei der Mensch hat das, glaube ich, wirklich gegründet, weil er sagte, die anderen haben so alle so sehr eine Schlagseite.
Ja.
Wir machen das mal ein bisschen seriöser wieder. Wir machen mal wieder Meinungsforschung.
Natürlich, richtig so. Und das, darüber hat er dann eben auch so berichtet. Und es gibt ja, ich weiß nicht, es gibt ja Zahlen, dass die Einschaltquoten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei der, ja ich sag mal, bei der aktiven Gruppe, also zwischen, weiß ich nicht, 25 und 50, die sind regelrecht eingebrochen. Also um die Hälfte oder sowas in den letzten 5 Jahren.
Also würde mich wundern, wenn überhaupt noch einer zuguckt unter 50, oder?
Ja, die sind dann halt lobotomiert, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder hier beim Staat angestellt, ich weiß nicht. Also er hat dann halt auch in diesem Interview zu verstehen gegeben, also was jetzt öffentliche Meinung und veröffentlichte Meinung angeht, ich hatte streckenweise das Gefühl, dass der das Dachtheken-Duett guckt, weil dann doch relativ viel von dem wiedergegeben worden ist, was wir hier eigentlich auch schon festgestellt haben. Also er sprach dann eben auch von der öffentlichen Meinung und von der veröffentlichten Meinung, dass es da ja doch eine zunehmende Kluft gibt, eine ziemlich große Kluft sogar. Und interessant fand ich auch die Feststellung von ihm, die haben wir natürlich auch hier schon mal gemacht mit den unterschiedlichen Bubbles, also mit den unterschiedlichen Grüppchen, die da überall bestehen in der ganzen Republik. Und diese unterschiedlichen Gruppen nehmen für sich dann gewissermaßen in Anspruch, ja, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja, ich gebe die Realität, ich lebe in der Wirklichkeit. Ich lebe in der totalen Realität und so ist es und nicht anders. Das hat er jetzt hier am Beispiel der Landtagswahlen in jetzt hier in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern letztes Jahr gebracht. Da stand die AfD ja in Umfragen so bei +/-30%. So, und dann hat er gesagt, ja, war interessant zu beobachten, wie dann diese einzelnen Bubbles so darauf reagiert haben, auf diese Umfrageergebnisse. Da meinten die einen dann tatsächlich so, ja, das ist doch total übertrieben, das glaube ich ja im Leben nicht, ne?
Dass die bei
30% sind. Ich kenne keinen einzigen, der AfD wählt. Die AfDler wiederum, also das ist doch total untertrieben. Ne? Also das ist doch hier die Vorbereitung für einen Wahlbetrug, der hier stattfindet. Ich kenne nur Leute, die AfD wählen. So und hat dann halt auch nochmal so zu verstehen gegeben, also das fand ich eigentlich recht groß, also dass er gesagt hat, oder dass er halt auch der Meinung ist, ja, wir haben hier ein Problem. Und zwar besteht dieses Problem tatsächlich darin, dass hier die Diskursfähigkeit innerhalb der Bevölkerung komplett und vollständig abhanden gekommen ist. Also wir haben keinen Diskurs mehr. Jetzt könnte ich direkt wieder auf Ulf Potschert kommen, der ja ebenfalls genau das jetzt in so einem Vortrag in Wien kritisiert hat. Also diese komplette Atomisierung der Gesellschaft, wenn du so willst, in kleine oder Kleinstgrüppchen, die miteinander gar nicht mehr reden können. Also das war, wie gesagt, in den 60er,
70er. Ist das überhaupt, ich finde das einfach nur eine Zweiteilung. Das ist, in meinen Augen ist das keine Atomisierung, sondern im Groben ist es eine Zweiteilung zwischen den Mainstream-Gläubigen und denen, die alternativ ein bisschen
sich auch
informieren und auch da drauf sind.
Stimmt, richtig. Das ist, ja.
Also,
ja,
aber diese im alternativen Bereich können wir ja durchaus reden mit Leuten, die dann eher links drauf sind oder rechts drauf sind, auch wir als Libertäre irgendwie, Das klappt ja alles.
Ja.
Da findet ja auch ein gewisser Austausch statt. Und der Mainstream unter sich tauscht sich auch ab. Da ist es ja nicht weiter dann, ob die dann Fußballfans sind oder nicht, spielt dann auch keine Rolle. Es sind im Groben sind es halt zwei Öffentlichkeiten, ne? oder zwei Gruppen, die auch nicht mehr miteinander, überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren
können. Genau, richtig. Und das sind die tragenden Gruppen. Da hat er ja, und das finde ich ist, und da hat er ja jetzt auch nochmal in diesem Interview deutlich gemacht, dass diese Gruppe, also die eine Gruppe, die, also eigentlich hat er diese Diskursunfähigkeit dem Mainstream angekreidet. Ja. Nicht den anderen, mehr so dem Mainstream, also sprich den etablierten Parteien, den etablierten Politikern, hat da auch kritisiert, wie die eigentlich mit der AfD umgehen.
Ja, wenn die noch nicht mal grüßen, die Leute, geschweige denn sich mit denen unterhalten, ist doch alles damit gesagt.
Richtig, ne? So und wie gesagt, auch Mainstream, also sprich die öffentlich-rechtlichen Medien, hat er gesagt, ja, also die meisten Leute, also der Anteil unter den Wählern ist am größten bei den Grünen. Also von grünen Wählern gucken 80-90% öffentlich-rechtliche Medienangebote und dann wird das sukzessive weniger bei anderen Wählergruppen. Also bei AfDlern ist es wahrscheinlich eher gering, dass die Leute dann, ist der Anteil eher geringer, die da ZDF oder ARD gucken. Und er meinte dann, ja, dass das schon ein Problem ist. Also, dass wir, wie gesagt, diese Diskursfähigkeit nicht mehr haben zwischen wirklich großen Gruppen, die eigentlich in diesem Land irgendwie ja auch zusammenleben müssen. Hat dann auch nochmal, ich glaube, den Vergleich gezogen, so zu den 70er Jahren, wo das ja noch möglich war. Da haben sich ja noch, unterschiedlichste Meinungen, hier Wehner, Strauß und so weiter. Ja, da gab es halt noch diese Konfrontation, ja, und diese Konfrontation, die war auch robust, ja, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, ja, wie krass die aufeinander losgegangen sind, ja, also heute, ne,
so. Übrigens, auch damals gab es ja wirklich diese unterschiedlichen Milieus, ne,
ja.
Also diese völlig abgetrennten Milieus, der SPD-Mensch lebte in einer vollkommen anderen Welt, genau wie jetzt die Alternativen und Mainstream, als der CDU-Mensch. Der CDU-Mensch war irgendwie in der Kirche engagiert und ging vor allen Dingen sonntags in die Kirche, hatte kirchliche, war im Schützenwesen vielleicht engagiert und ähnliches. Der SPD-Typ in seiner Arbeiterwohlfahrt und hat seine linken Medien gelesen, die auch völlig eine eigene Welt für sich waren, im Gegensatz zu den damals konservativen Medien, damals die FAZ oder ähnliches. Das waren zwei völlig verschiedene abgeschottete Welten, aber das stimmt. Insofern auch so eine Konfrontation, und du hast recht, Wehner, Strauß, legendär, die haben auch miteinander gestritten, aber die konnten eben noch miteinander reden, ne? Das stimmt. Das ist eben heute nicht mehr in diesen beiden Welten, ne?
Ja,
da findet halt kein Austausch mehr statt.
Das ist auch, wie gesagt, das ist auch ein dramatisches Problem. Also wenn gerade auch so also es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass sich so zwischen Milieus trennt, sondern eben auch zwischen Staats-, Obrigkeit und Bevölkerung. Da hast du, das kann man dann zum Beispiel daran festmachen, dass du, also beispielsweise in der Migrationsfrage, ne, 2015 hat er noch gesagt, ja, da war die Meinung innerhalb der Bevölkerung noch so zwiegespalten, beziehungsweise relativ ausgeglichen, haben die eine Hälfte 50-50 im Prinzip, die hat gesagt, ja, ist super, was wir hier machen, die andere Hälfte hat gesagt, seid ihr alle wahnsinnig, und das hat sich jetzt schon deutlich gekehrt, also es sind jetzt irgendwie um die 75%, die sagen, das ist falsch, was ihr hier macht. So, und die Politik sieht sich nicht genötigt, da irgendetwas dran zu ändern an der Politik, die sie jetzt gerade betreibt. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel auch an der CDU, die da sagt, ja okay, 2500 Afghanen, denen wir das irgendwie zugesagt haben, die fliegen wir jetzt noch ein, ne?
Ja, weil das in der Politik ist ja die andere als das, was sie offiziell kommunizieren. Die wollen ja jetzt, die wollen ja einen auf Super-Sheriff machen und auf super hart in der Migrationspolitik. Ja. Hier die CDU, die räumt auf,
weiter.
Und die Leute, die dann aber in diesem Mainstream nach wie vor verhaftet sind, die noch CDU und SPD wählen, die glauben das doch. Definitiv.
Ja, gut, aber.
Die sagen jetzt ja. Klar, jetzt wir fanden, wie du richtig sagst, da fanden ein Meinungsumschwung auch im Mainstream statt. Und jetzt sieht man das ein bisschen kritischer. Und es ist gut, dass die CDU da jetzt mal ordentlich hier mal aufräumt. Ja, aber selbst wenn sie es nicht machen, die glauben das, die Leute.
Ja, aber ich sag mal, die Problematik dabei ist ja, dass du ja jetzt eine alternative Medienrealität hast. Ne?
Ja, wie gesagt, die sind ja vollkommen abgeschottet.
Ja, ne? Das ist so abgeschottet ist das nicht. Nee, das ist also so abgeschottet ist das leider, was heißt leider, glücklicherweise nicht. Also viele der Leute, die jetzt, ich sag mal, immer noch im Mainstream unterwegs sind, die sind ja auch in Social Media unterwegs. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute, die jetzt öffentlich-rechtlichen Rundfunk gucken, dass sie jetzt kein X oder kein Facebook oder weiß ich nicht was haben. Und dort verbreiten sich natürlich dann auch die Nachrichten aus dem alternativen Medienspektrum. So, und dort wird dann natürlich auch kommuniziert, ja, 2500 Afghanen werden hierhin noch, werden noch eingeflogen werden. So, das kommt natürlich auch bei denen an. Ich meine, was wir jetzt gerade feststellen, ich glaube in Umfragen, je nach Umfrageinstitut ist die CDU ja jetzt wieder so ein bisschen im Aufwind, hat wieder 2-3 Prozentpunkte zugelegt. Die AfD ist immer noch stabil, muss man sagen, verliert eigentlich relativ wenig. Und wir werden ja doch, also ich sag mal so, was die Medienberichterstattung jetzt gerade angeht, da wird ja jetzt gerade so ein bisschen das Bild gezeichnet, ja, die CDU, die versucht da jetzt auch gegen irgendwelche Gerichtsbeschlüsse oder sowas hier an der Zurückweisung an der Grenze festzuhalten. Aber wir werden die Zahlen ja irgendwann einmal präsentiert bekommen. Wir werden irgendwann Ende des Jahres, dann wird man sagen, so und so viele Leute sind wieder eingewandert. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Zahl derer, die jetzt hier in Deutschland angelandet sind, dann im weiß ich nicht, 4- oder 5-stelligen Bereich sein werden. Nein, es wird wahrscheinlich wieder so ein 6-stelliger oder mindestens ein sehr, sehr hoher 5-stelliger Bereich sein. Und das, ja.
Aber die CDU hat doch Schlimmeres verhindert dann.
Aber sie hat weitergemacht. Und darauf kann beispielsweise eine AfD bauen. Ne? Ich fand auch sehr interessant, ich habe jetzt hier eine Grafik. Er hat ja dieser Binkert, der hat ja auf diesen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung ist er ja eingegangen, hat dann eben auch nochmal gesagt, ja, wir haben seit fünf Jahren, haben wir hier einen so massiven Stimmungsumschwung, der lässt sich einfach nicht mehr ignorieren. Das sollten auch Politiker nicht mehr ignorieren. Da hat er gesagt, ja, vor 3-4 Jahren, da war das Wählerpotenzial, das sind Leute, die dann sagen, ich könnte mir vorstellen, die AfD zu wählen, da lag der Anteil noch bei 15%, bei 15. Jetzt ist die in Umfragen bei über 20% und das Wählerpotenzial ist bei 32,5. Also 32,5% derer, der Bundesbürger, können sich vorstellen, die AfD zu wählen. Und er hat dann auch nochmal darauf hingewiesen, ja, das ist jetzt auch nur eine Momentaufnahme. Vor 3-4 Jahren waren es 15, jetzt ist es mehr als doppelt so viel. Und was wird in 1 oder 2 Jahren sein? Also, dass das jetzt hier das Ende der Fahnenstange ist, davon ist ja nicht auszugehen. Ja, bei den Entwicklungen, die uns jetzt gerade ins Haus stehen, beziehungsweise bei dem, was hier jetzt gerade passiert. Das ist auch immer so eine Sache. Also man sollte sich halt immer vergegenwärtigen, wie ist eigentlich der Trend? Wie läuft es eigentlich gerade? In welche Richtung geht es? Und nicht, so ist es jetzt gerade und so bleibt es dann auch. Der Trend, der deutet schon an, dass da etwas Gewaltiges im Umbruch ist. Also da hat er ja auch nochmal gesagt, früher, da hat die SPD oder die CDU noch in den 70er Jahren, die hatten dann so 40% der Leute hinter sich. Also wirklich satte 40% der Wählerschaft haben dann oder 40 oder 45% haben dann die CDU oder die SPD gewählt. Und das kriegen die heute zusammen nicht mal mehr hin. Die kriegen heute zusammen, sind sie bei 36% gelandet. Ja, wenn du alle Wahlberechtigten zusammenziehst, hat dann auch nochmal gesagt, ja, da muss man dann auch nach Altersgruppen gehen und man weiß jetzt ziemlich sicher, gut, die über 60, die sind, also 60, 65, die sind schon relativ stabil, was ihre Wahlpräferenz angeht. Die werden wahrscheinlich auch noch in den nächsten 10 Jahren zum Großteil die SPD oder die CDU wählen. Während das in den jüngeren Altersgruppen mittlerweile so flexibel ist, da kann alles passieren. Also da gibt es diese Scheu halt nicht, jetzt, ich sag mal, von Grünen auf die AfD zu gehen, um jetzt mal hier so ein Extrembeispiel zu nennen. Aber da ist man, wie gesagt, so in den jüngeren Jahrgängen, da ist man tatsächlich deutlich flexibler und weniger, ja, verhaftet. Ja, also das ist nicht mehr so, dass wenn der Opa CDU gewählt hat und der Papa CDU gewählt hat, dass der Sohn dann auch CDU wählt. Also diese Betonwählerschaft.
Ja, das haben wir ja auch gesehen, wie du richtig sagst, von Grünen auf AfD, das war ja tatsächlich der Trend der Jugend. Ne? Ja. Ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre, da war das wirklich, die Jugend war mit einem unglaublich hohen Anteil Grünwähler. Ja. Dann kam vor einem Jahr ungefähr die Zeit, wo ein unglaublich hoher Anteil AfD-Wähler waren. Ne? Und zuletzt waren innen unter jüngeren Leute die Linke. Ne?
Ja,
Ja.
Ja gut, da muss man sagen, dass diese Reichinek oder wie die da heißt, diese ja, etwas komische Person, ich weiß gar nicht, wie man die beschreiben soll, völlig durchgedreht. Also die zieht natürlich durch, ebenfalls durch ihr Auftreten. Ne? Also man sieht schon, ja, da ist wenig Substanz, da ist viel Sozialismus und noch mehr Show. Ne?
Aber sag mir nochmal, dann hat der Blinkert gesagt, was die da machen, ist am Ende gefährlich wahrscheinlich.
Das ist enorm gefährlich.
Weil klar, es gibt diese 30%-Gruppe, sagen wir mal jetzt, die halt nirgendwo integriert ist, die abgeschottet für sich ist, ne? die irgendwie ein bisschen alternativ denkt. Und die sind eben anders als damals, als anderer Teil. Der andere Teil war eben auch in der Landesregierung da und da drin. Und ab und zu haben die sich abgewechselt in der Bundesregierung. So, und jetzt werden die überall künstlich außen vor gehalten. Ne? Werden aus dem Staat rausgedrängt.
Ja, das kann nicht lange gut gehen.
Und das kann wahrscheinlich nicht lange gut gehen. Übrigens, aber wenn sie dann irgendwann, wenn diese Mauer fällt, die Brandmauer fällt, und die AfD dann integriert wird in dieses System, ja, dann ist halt auch mit Anti-Etatismus in der AfD dann eben auch nicht mehr allzu viel. Dann wird sie eben integriert.
Dann wird sie integriert.
Deswegen ist es wirklich widersinnig, was die machen. Das stimmt schon. Andererseits, Politik lebt von Feindbildern. Deswegen ist schon erklärbar, dass die das möglichst lange aufrechterhalten. Aber irgendwann können sie es gar nicht mehr durchhalten. Sie müssen die integrieren ins System. Und dann wird sich das System wieder eine ganze Zeit lang selbst dadurch ernähren und auch erhalten. Das ist aus libertärer Perspektive dann nicht so schön.
Das ist wohl richtig. Da kann man ja nur darauf hoffen,
kann dass... Man eigentlich, das ist das Schöne, genau. Eigentlich ist sogar gut, dass sie das so lange jetzt, diese Brandmauer hochgehalten haben.
Ja, wobei man kann natürlich darauf hoffen und man kann darauf bauen, dass jetzt in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, in dieser Umbruchzeit, dass wie gesagt so grundsätzlich, also dass so ein grundsätzliches, ja, wie soll ich sagen, so eine grundsätzliche Ablehnung stattfindet, beziehungsweise sich verfestigt bei den Bürgern, die dann feststellen, so okay, hier wird ja gar nicht das getan, was wir eigentlich wollen. Und das darauf hat er ja angesprochen, beispielsweise, wie gesagt, da hat er halt hier die Migrationsindustrie angesprochen, an der ja festgehalten wird, im Gegensatz zur, ich sag mal, Automobilindustrie. Die Leute wollen dann natürlich auch Ergebnisse sehen. Also wenn du dann und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du dann eine AfD vorfindest, die, wie soll ich sagen, integriert ist und dann nichts liefert, dann ist die AfD weg und dann gibt es keine Alternative und dann gibt es immer noch diese 30% der Leute, die gerne einen politischen Wandel haben.
Viele wollen aber auch im System ankommen. Da darfst du nichts vormachen.
Von den Wählern?
Ja, auch letztendlich nicht, irgendwie vom ganzen Milieu. Das ganze Milieu will auch ein bisschen alimentiert werden. Und dann werden die gekauft. Das war bei den Grünen ja auch so. Ich meine, die Grünen waren nicht immer so. Das können sich viele junge Zuschauer heute gar nicht mehr vorstellen.
Aber meinst du?
Die Grünen waren ja nicht immer super etatistisch. Die waren ja ganz im Gegenteil. Die hatten ihre ganz eigenen Strukturen und sind dann vom System absorbiert worden.
Ja, aber dieses System, was hat es denn jetzt noch zu bieten? Du kannst hier niemanden mehr kaufen.
Ja, das ist das Interessante. Das Geld geht natürlich aus. Ne? Verteilungsmasse wird immer geringer. Ja.
Ich meine, die Verteilungsmasse ist nicht mehr vorhanden. Also ja, das ist ja der Punkt. Also das heißt, du wirst niemanden großartig hier kaufen können. Und ich denke schon, du siehst ja auch, womit hier Wahlkampf gemacht wird.
Es fließen schon ein paar Mega-Milliarden, Billionen jetzt in die Rüstungsindustrie, wo auch wieder Leute alimentiert werden.
Wie viele Leute haben was davon?
Natürlich. Das sind halt
ein paar Leute, die jetzt nicht mehr Aktien haben. Du hast dann hier, weiß ich nicht, einen Betrieb, der wird dann gepampert.
Der Trick des Staates war ja immer, du hast recht. Der Trick des Staates war ja immer, dass fast alle geglaubt haben, sie werden begünstigt.
Ja,
und das funktioniert nicht mehr.
Das wird nie wieder funktionieren. Und dann wirst du auch niemanden mehr kaufen können. Dann wirst du hier den einen oder anderen Meinungsmacher wirst du noch kaufen können. Aber ich glaube, dieses Spiel mit dem hier, wir versorgen alle, das ist vorbei. Und ich glaube, also ich meine doch zumindest hier in Teilen der Bevölkerung die Erkenntnis festgestellt zu haben, dass dem so ist, dass hier jetzt gerade wirklich die Party vorbei ist, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und da nochmal hier, um zurück auf Milei und auf Trump und auf Elon Musk zu kommen, die wurden uns nicht umsonst vorgesetzt. Die wurden mit dem, was sie vertreten haben, also insbesondere jetzt Milei, halt hier den Staat mal zu reduzieren und Bürokratie abbauen, was jetzt so Elon Musk versucht hat. also die Signale sind ja deutlich, dass wir vielleicht auch mal in diese Richtung werden denken müssen. Also hier mal so ein bisschen schlanker machen. Und das ist ja auch das, was die Leute, die hier noch das Geld erwirtschaften, was die wissen. Die Leute, die hier noch einen Job haben, die Leute, die hier noch ein Unternehmen haben, die sagen alle ausnahmslos dasselbe. Bürokratie muss weg, Steuern müssen runter. So, und das ist das, was die Leute
tatsächlich wollen. Und wenn nicht, bin ich selber weg. Und das machen natürlich Hunderttausende, ne? Abstimmung mit den Füßen, ne? Findet ja statt.
Findet ja statt.
Auswanderungswelle.
So, und man weiß ja, also man wird dem, will man dieses Land denn dann wirklich auch als AfD dann weiterhin, diesem Brain Drain aussetzen? Weiß ich nicht. Also ich schätze schon, also da hat doch dieser eine, wie hieß der noch? Der Name entfällt mir immer wieder. Aber ich fand das doch sehr beeindruckend, was jetzt der Spitzenkandidat aus, wo war das, Sachsen-Anhalt, da hat ja so eine wundervolle Ankündigung gemacht, so eine tolle Rede gehalten. Und da bin ich wirklich hier fast, so ein junger Mann ist das.
Okay, keine Ahnung.
Müsste ich nochmal nachgucken. Aber was der für im Prinzip einen Wahlkampfspot gemacht hat, der hat dann halt gesagt, nee, es war eine Rede, die er gehalten hat, da hat er schon so gesagt, ja, Leute, wir müssen gucken, dass wir hier aus unserem Bundesland so die deutsche Schweiz machen. Ja, Bürokratie abbauen, Steuern senken, wo es nur geht, und dann findet hier die Remigration statt, die wir haben wollen, also die Leute zurückgewinnen, dass die kommen. Und dann haben wir einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Bundesländern. Also gut, für einen AfDler hat sich das hat sich das schon ziemlich libertär angehört für einen AfDler. Der weiß, womit der punkten kann. Und ich glaube, das kommt bei den Leuten auch an. Man kann hier nicht mehr, die Gießkanne bedienen. Die Gießkanne ist leer. Und die meisten Leute wissen auch, dass der Großteil, selbst wenn sie voll wäre, die Gießkanne, dass die dann nutzlos irgendwo verpufft, nutzlos untergeht und nichts bewirkt. Also ich denke, die Erkenntnis, die setzt sich doch durch. Darf man jedenfalls hoffen. Wir wollen ja hier weiße Pillen verteilen. Und weißt du, was noch eine weiße Pille ist? Das ist, wir haben uns ja, wann war das, Anfang dieser Woche darüber unterhalten, dieses Hähnchen im Dom Paderborn.
Ja, das war aber keine, ist das eine weiße, doch, ist eine weiße Pille.
Das ist eigentlich eine mega geile weiße Pille, weil ich wollte ja gerade noch mal auf Ulf Poschardt zu sprechen kommen. Sie haben es ja mitgekriegt, diese Aufführung im Paderborner Dom, das hat ja
vor den Augen des Bundespräsidenten und des NRW-Ministerpräsidenten.
Genau, ne? Und natürlich vor dem Pfarrer da
und dem Bischof oder wer da war, ne?
Die ganze Riege.
Also ein satanistischer Wahnsinn wieder, ne? So, mitten in der Kirche vorm Altar.
Da schmeißen die Leute so Hähnchen, so wirklich rohe Hähnchen eingetütet in Windeln.
In Windel, genau. Ja. Hähnchen mit Windel.
Und
genau.
Dann singen die dazu Fleisch ist Fleisch mit der Melodie von dem alten 80er-Jahre-Hit Life ist Life. So, und ich weiß nicht, was die Aussage gewesen sein soll.
Das sollte schon Kinder sein, irgendwie. Aber kopflos, schon Kopf abgemacht. Also es war ekelerregend.
Widerwärtig.
Wirklich widerwärtig. Ja. Man konnte gar nicht hingucken.
Ja.
Auch diese Figuren, die schon da so satanistisch halbnackt da rumtanzten.
Mit ihren Sensen.
Ja, mit ihren Sensen. Es war eine dermaßen große Geschmacklosigkeit.
Ja.
Und dann sitzen aber die Repräsentanten unseres Systems davor und finden das irgendwie normal oder gut.
In einer Kirche.
In einer Kirche.
Ja, so. Also die Kirche wurde damit entweiht.
Ja.
Ne, hat niemanden gestört. Hat absolut niemanden gestört. Und wie gesagt, da hat ja Ulf Poschardt, der hat ja das ist jetzt auch Anfang der Woche rumgegangen, so sein Vortrag.
Wo war das? Wenn das die Leute nachgoogeln wollen, übrigens in Paderborn war das, glaube ich.
In Paderborn. Paderborn-Dom. Ja. Geben Sie einfach mal Paderborn-Dom-News ein. Da können Sie alles drüber lesen. Das ist einfach widerwärtig. So, aber das Gute ist, also hier Ulf Poschardt, der hat dazu auch wirklich ganz toll was zu sagen gehabt. Ich glaube, er hat sich nicht mal auf dieses Ereignis bezogen, aber es fand halt mehr oder weniger zeitgleich statt, beziehungsweise diese Aufführung im Paderborner Dom, die war vor, ich meine, 2 Wochen, irgendwann Mitte Mai oder sowas. Und Poschardt, der war jetzt in Wien, wo war das jetzt genau? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ulf Poschardt, Wiener Festwochen. Republik der Liebe, also irgendwie im Wiener Kongress, die Freie Republik oder sowas ähnliches hieß das. Und da hat er dann vor diesen linken Kulturschaffenden so eine wundervolle Rede gehalten. Und hat damit natürlich auch den Zorn der dort Anwesenden provoziert. Also es ging unter anderem darum, dass man ja dass er zum Beispiel sich als Israel-Freund definiert und dass ja in der Linken bezüglich der Feindschaft der Muslime gegenüber Israel selten etwas zu hören ist. Also er hat diesen linken Antisemitismus, wenn du so willst, hervorgekehrt, aber darum ging es jetzt im Kern nicht. Es ging eigentlich vielmehr darum, dass er diesen gesamten Kulturbetrieb auseinandergenommen hat. Also diese hat sich dann auch nochmal so auf Böhmermann bezogen über diesen Denunziationswettbewerb, der da in diesen Kreisen stattfindet, und hat er gesagt so, ja, als er mir dann so das Hitlerbärtchen eingeblendet hat unter meine Nase, danach war ich frei. Was soll denn jetzt noch kommen?
Ja.
Nach Hitler
kommt nichts. Nach dem Nazi-Vorwurf
kommt nichts. Nach dem Nazi, ja, und jetzt ist vorbei. So, jetzt ist dein Pulver verschossen. So, und hat dann halt gesagt, ja, das ist die Art und Weise, wie ihr mit anderen Leuten umgeht. Erst sind sie rechts, dann rechtsextrem, dann sind sie Nazi. So, und dann
Mehr könnt ihr nicht mehr.
So, und jetzt nochmal Bezug nehmt auf diese Diskursunfähigkeit. Die ist ja gegeben. Die haben einfach die Hosen voll. Die haben Schiss, sich diesem Diskurs zu stellen, weil sie genau wissen, sie haben absolut nichts in der Hand, haben nur noch ihren Schwachsinn, haben nur noch ihren Hass, das ist für mich Hass. Also sowas zu veranstalten, das zeigt, dass man.
Böhmermann ist Hass und Hetze pur. Irgendwo Sinn macht, dann ist es Böhmermann.
Ja, ich glaube, im Duden werden sie dann irgendwann einmal Böhmermanns Bild unter Hass und Hetze abdrucken. So, und er hat dann auch etwas Interessantes gesagt. So, sein Fazit war, ja, im Prinzip, wir können nicht gegen euch gewinnen. Ihr habt den ganzen Kulturbetrieb infiltriert, das habt ihr ganz geschickt gemacht, habt das super gemacht. Ne? Ihr macht jetzt hier die Medien, euch gehört alles. Aber wisst ihr was? Wir lassen euch einfach machen. Man muss euch einfach nur machen lassen. Macht so weiter. Und ihr zerstört euch komplett selber. Und genau das passiert.
Ja, und die können auch nicht mehr anders.
Nee, das geht nicht mehr. Autopilot
und die kommen da nicht mehr runter.
Es gibt absolut kein Zurück mehr. Wie gesagt, es wird noch irrer.
Die können nur noch irrer. Das ist klar. Die können nur noch völlig freidrehen.
Ja, aber das wird dann letzten Endes zu einem Zusammenbruch führen müssen. Weil davon lässt sich ja auch keiner mehr beeindrucken. Das ist ja nur noch so eine, wie soll ich sagen, ja, man bewegt sich halt in seiner eigenen Bubble, in seiner eigenen Echokammer, ja, und glaubt, ja, das ist alles total toll, ja, und Leute, die dann, ich sag mal, was davon mitkriegen, ich meine, du musst dir mal überlegen, die Kirche verliert jedes Jahr Hunderttausende, Millionen Mitglieder, ja, die sagen einfach so, nee, damit komme ich nicht mehr klar. Und dann gibt es immer mehr Menschen, die sagen so, okay, ich bin ausgetreten und meine Kinder, die schicke ich gar nicht mehr rein, die lasse ich gar nicht mehr taufen, ja, also das ist vorbei, also diese Träger des Ganzen, die verlieren eigentlich ihre Schäfchen. Und das ist super.
Die haben ja, glaube ich, 2 Wochen später erst reagiert, nachdem die gemerkt haben, da kam so eine Kritikwelle immer größer, nachdem die Aufnahmen nach außen drangen. Ne? Und dann haben sie erst reagiert und haben sich so ganz kleinlaut so ein bisschen entschuldigt, sie würden beim nächsten Mal ein bisschen mehr drauf aufpassen, welches Programm in der. Die haben überhaupt, wie sie dann anwesend waren in der Kirche, haben die gar nicht verstanden, dass das doch gar nicht geht als Kirche. Ja? Kann ich auch nicht zulassen. Das haben die aber schon nicht mehr verstanden. Das ist halt Staatskirche, ne? Die sind halt, wie gesagt, die können auch nicht mehr anders. Die drehen auch schon völlig frei.
Die muss man halt
weitermachen lassen.
Da sitzt man dann da und dann weiß man, okay, das ist jetzt Mainstream, das muss ich jetzt ertragen. Ja, das ist, ne? Aber wie gesagt, ich denke, das wird mit Sicherheit wieder den einen oder anderen aus der Kirche getrieben haben. Und ja, das kann man begrüßen, ne?
Du hast übrigens, glaube ich, du hast ja eben angesprochen hier, das wird weniger mit, und die kommen nicht mehr so durch mit ihren Themen, mit dem Klimathema und so weiter. Ne? Und Greta kommt nicht mehr so durch. Greta steht ja jetzt auch hier für Palästina. Ne? Und das ist tatsächlich ein Unterschied. Bei dem Klima hat sich ja keiner außer wir getraut. Was macht ihr da für einen Schwachsinn? Ne? Vorne ein bisschen nur Käse. Ne? So, was für ein Blödsinn. So, da hat sich irgendwie keiner richtig getraut. Im Prinzip, die hatten keinen Widerspruch. Ne? Bei ganz vielen Themen hatten die keinen. Am Anfang ja auch bei der Migration hatten die keinen Widerspruch. Ne? Widerspruch waren die gar nicht gewöhnt. Und jetzt auf einmal, weil die immer weiter freidrehen, kommen die zu so Themen wie Hähnchen mit Windeln in der Kirche und Palästina und so. Und auf einmal, oh, jetzt kommt Widerspruch. Mhm. Ja, und das sind die gar nicht gewöhnt und da kommen die auch gar nicht mit klar. Die werden jetzt, die Themen werden immer extremer, mhm, und der Widerspruch wird automatisch, der Widerstand wird, mhm, automatisch größer. Ne?
Ja.
Aktion, Reaktion.
Ja. Ja. Dafür sind die alternativen Medien halt gut und da. Ja, und zunehmend auch eben, wie gesagt, so Teile der noch Mainstream-Medien, ne? Also Springer und
wobei mich wirklich da immer wieder fasziniert, wie die Welt wirklich ganz gut das alles macht, ne? Und die Bild aber eigentlich immer noch so ein bisschen vor sich hinschläft, ne? Durch diese verrückte Chefredakteurin, die wirklich überhaupt nichts auf die
Reihe kriegt. Ja, da sollte man mal überlegen. Ich mein,
wenn man denkt, Reichelt war bei der Bild, ne? Was würde heute die Bild machen, täglich, ja, wenn der noch da wäre?
Ja, vielleicht kommt das ja. Ich meine, wir wissen, heute erst kommt Trump, heute wird er seine Kanzlerakte abholen und dann und dann sehen wir morgen vielleicht schon eine neue Chefredakteurin bei Bild, ich weiß es nicht, oder einen neuen Chefredakteur. Das sind alles so Dinge, die sind halt im Fluss. Ja, also das ist jetzt der Ist-Zustand, der sich aber natürlich weiterentwickeln wird, ne? Und ja, wie gesagt, spannender kann es eigentlich kaum mehr sein, ja. Und das Tolle ist, wir haben ja, wo wir jetzt schon mal beim Thema alternative Medien sind, das ist ja auch Thema der kommenden EF-Konferenz. Einblendung jetzt, ja, melden Sie sich gerne schon mal an. Die findet statt im Januar mit ganz, ganz vielen sehr, sehr tollen Leuten. Und wir versuchen noch den einen oder anderen Supertypen hinzuzugewinnen, ne. Ja, und wo wir schon mal bei Veranstaltungen sind. Meine Damen und Herren, nicht kommendes, sondern das Wochenende darauf, da findet dann in Kirlach das schon traditionelle
Kirlach, ja,
in der Roland-Bader-Treffen statt. Und wir werden dort sein. Und das ist wirklich ein Event sondergleichen. Kostet nichts und man trifft sich da, unterhält sich dort den ganzen Tag und die ganze Nacht und wundervoll. So, und ich sag mal, die Spannung steigt bei uns ja jetzt auch, ne? Bezüglich des Afuera-Festes.
Und genau, und dann kommt das die große Wundertüte, das Afuera-Fest, weil es zum ersten Mal stattfindet.
Ich habe eben vergessen, Einblendung jetzt zu sagen, deswegen sage ich jetzt zweimal Einblendung jetzt. Sascha, die eine Einblendung, die musst du ein bisschen
vorher vorstehen. Die betrifft das Roland-Bader-Treffen.
Und die Einblendung jetzt, die betrifft das Afuera-Fest.
Auch da werden wir sein, ne?
Ja.
Mit vielen, vielen anderen. Und man munkelt, also es werden einige hundert deutschsprachige Libertäre auf einem Fleckchen Erde 3 Tage lang versammelt sein. Das gab es, glaube ich, noch nie.
Ich glaube, wir werden nicht nur einige sein, wir werden alle sein.
Ja, also es wird eine Heerschau der Libertären in Deutschland.
Also da werden alle dabei sein. Also ich glaube wirklich
so
alle.
Scheint es.
Also zumindest. Wenn sie nicht dabei sind, dann sind es nicht alle. Seien sie dabei, dann sind wir alle da. Ja. So könnte man das formulieren. Ja, und ja, was haben wir? Ja, und wo wir schon mal bei Afuera sind.
Was?
Ach, ich musste gerade über mich selber lachen und über meine Werbeblöcke.
Was?
Ich wollte gerade sagen, wenn Sie das alles hier nicht ertragen können, ja, dann gönnen Sie sich einen guten Schluck und kaufen Sie das Afuera Weinpaket Einblendung jetzt. So. Ganz vergessen, meine Damen und Herren, das betrifft vor allen Dingen diejenigen, die etwas auf dem Kasten haben. Sie müssen sich.
Also die anderen können jetzt abschalten.
Nee, wir wissen natürlich, dass jeder
alle,
einzelne.
Alle unsere
alle,
Zuschauer.
Alle. Wer hat was auf dem Kasten? Einblendung jetzt.
Alle.
Alle. Meine Damen und Herren, der Kauf dieses Heftes, Einblendung jetzt, der lohnt sich dieses Mal ganz besonders. Und auch die nächsten Monate, weil darin sind Einblendung jetzt die. Die Anzeigen für erstens den libertären Literaturpreis, an dem Sie teilnehmen können, und zweitens unser
Jungautorenwettbewerb.
Ja, Jungautorenwettbewerb.
Das Wenn Sie unter 30 sind, diesmal können Sie einen Beitrag schreiben, Sie können aber auch ein Video ein.
Genau, richtig. Also wir brauchen irgendetwas, was Sie als, wie man so schön neudeutsch sagt, Content Creator ausweist. Die Bedingungen finden Sie hier in diesem Heft oder jetzt in der Einblendung, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, wir würden halt ganz gerne mal wieder so etwas machen wie eine Jungautoren-Seminar. Das hat in den letzten Jahren leider nicht stattfinden können, aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl. So, und das
wenn wir diesmal mit Teilnehmern am Jungautorenwettbewerb überflutet werden, dann machen wir auch wieder ein Seminar.
Genau. So, also da müssten wir auch selbstkritisch sagen, da waren wir vielleicht ein bisschen träge, was die Werbung für diesen Jungautorenwettbewerb angeht. Aber das wollen wir dieses Jahr eben ändern. Wir wollen explizit darauf aufmerksam machen. Nehmt daran teil. Es ist toll, wenn ihr daran teilnehmt. Wir freuen uns auf eure Beiträge und bitte, 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 weil ich das immer und immer wieder höre, da gibt es dann diese Selbstzweifel. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich gut genug schreibe. Ja, ich weiß ja nicht, ob mein Video toll genug ist. Ich weiß ja dieses nicht, weiß ja das nicht. Man wird es herausfinden. Also mehr als eine Danke für die Teilnahme, leider bist du nicht dabei, wird nicht passieren.
Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Ja, das ist das Allerschlimmste. So, und das Beste, was passieren kann, das ist eine Münze Gold und die Teilnahme an der EF-Konferenz und die Teilnahme am Jungautoren-Seminar. Und da wird echt getrunken.
Und die Julius-Faucher-Medaille obendrauf.
Genau, richtig.
Ehrenpreis.
Die ist aus Bronze. Ja.
So sieht's aus. Gut, jetzt haben wir genug, oder? Für heute.
Ja, komm,
haben wir die Woche Pause schon fast wieder gut gemacht.
Ja, wobei, ne, ich meine, die Leute erwarten jetzt bestimmt 3 Stunden, weil wir ja eine Woche Pause gemacht haben.
Was eigentlich, nächste Woche haben wir schon wieder Dach-Couch-Quartett.
Genau. Mit Dirk Hesse von der Partei der Vernunft. Ja, und ich glaube, wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen zu etablieren, dass wir nämlich zum Dach-Couch-Quartett jetzt immer einen Gast dabei haben, während unser Kollege Koll das Ganze dann im Hintergrund
am Mischpult
organisiert als Kameramann, Aufnahmeleiter, Tonmann, Lichtmann, alles. Ne?
Und der macht Gabi mit dem Zuschauer.
Ja, genau, richtig. Also da denken wir, vielleicht ist das eine gute Idee. Ne? Was denken Sie? Und dann wäre, glaube ich, dann im Juli wäre dann auch der Harlekin dabei.
So viel sei verraten. Und an weiteren Gästen arbeiten wir. Da wollen wir uns dann so langsam auch mal andere Dinge einfallen lassen. Ne?
Hallo, Herr Dr. Pollard. Ich hoffe, Ihnen hat das gefallen.
Genau.
In dem
wir
Sinne.
Wir sind dran.
Wir haben Großes vor. Ja. So, in diesem Sinne. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Herzlichen Dank für Ihre Geduld und überhaupt. Haben Sie eine schöne Zeit. Wir hoffen, Sie dann beim Badertreffen in Regensburg oder auf Usedom zu treffen. Ne?
Oder und.
Und, ja, warum nicht?
Das ist am besten.
Ja, wirklich, mal so aus ja, normale Menschen.
Maximilian, es gibt Leute, die sind überall.
In dem Sinne, machen Sie es gut. Bis zur nächsten Woche, 12 Uhr live Dach-Couch-Quartett. Alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.